Sonntag. Philosoph Richard David Precht über den idealen Staat, Politik als Seelsorge und Gedanken für eine lebenswertere Welt. Jetzt auf Ö3.
Frühstück bei mir heute aus dem Hotel The Guesthouse in Wien mit Blick auf die Albertina und in den Himmel aus einem Zimmer unter dem Dach mit Richard David Precht. Einen schönen guten Morgen, Herr Precht.
Einen schönen guten Morgen, Frau Stöcke.
Sie sind nach Wien gekommen diese Woche für einen sogenannten Leuchtpunkte-Talk. Das ist eine Gesprächsreihe zum Thema Gedanken für eine lebenswertere Welt. Und wenn Sie hier in der Bundeshauptstadt sind, dann haben Sie ja eine ganz interessante Angewohnheit. Sie gehen immer ins Naturhistorische Museum, um Greifvögel anzusehen. Warum denn das?
Es ist eine große Leidenschaft von mir. Also ich schaue mir auch gern Greifvögel in der Natur an. Also es muss nicht nur in Deutschland sein, das kann auch in Afrika sein. Und ich habe selber eine Sammlung mit präparierten Greifvögeln und das ist eine große Leidenschaft von mir. Und die Sammlung im Naturhistorischen Museum in Wien ist sehr beeindruckend. Und da sind sehr viele sehr alte, zum Teil sehr schlechte Präparate von sehr seltenen Vögeln.
Sie haben ja ein bisschen darüber erzählt, auch bei der Veranstaltung in Wien. Das ist ja für Sie wie ein spiritueller Moment, diese Greifvögel anzusehen.
Ja, weil ich mich seit frühester Kindheit für Greifvögel interessiere. Und ich finde auch die feierliche Stille, die im Naturhistorischen Museum herrscht, ganz großartig. Also es ist ein wunderbarer Ort der Versenkung, ein Ort, wo man bei sich ist. Und wenn man sich für etwas seit 40 Jahren interessiert, dann ist es ja auch immer eine Beschäftigung, nicht nur mit dem Objekt, also mit den Vögeln, sondern auch eine Beschäftigung mit sich selbst.
Wir haben uns das letzte Mal vor 3 Jahren getroffen, damals eben zu Hause bei Ihnen in Köln mit dem großen Aquarium. Das ist mir in Erinnerung. Aber schenken Sie mir eine Erkenntnis aus diesen 3 Jahren, eine ganz große, die für Sie relevant ist im Leben.
Ich glaube, im Augenblick die relevanteste für mich ist meine Beschäftigung mit Cephalopoden, also mit Kraken.
Das ist überraschend.
Und das ist durchaus bedeutend. Also ich schreibe ja im Augenblick gerade ein Buch über das Verhältnis von Mensch und Tier. Und ich finde, die evolutionäre Leistung aus einer Art Spitzmaus, das waren so die allerersten Säugetiere vor 60 Millionen Jahren, also aus einer Spitzmaus einen Menschen zu machen in der Evolution, das beeindruckt mich nicht besonders. Also wir funktionieren noch ähnlich wie die Spitzmäuse. Wir haben eine rechte Seite und wir haben eine linke Seite und 2 Augen und 2 Hände und wir können ein bisschen riechen und ein bisschen hören und ganz gut sehen. Das ist nicht sehr beeindruckend. Aber wie aus einer Muschel etwas so Faszinierendes wie ein Krake entstehen konnte, der mehrere Gehirne hat, der mehrere Herzen hat, der mehrere Geschlechtsorgane hat und die gleichzeitig im Einsatz sind, der sich ein 360-Grad-Perspektive hat, mit der er die Welt wahrnimmt, der eine Sensibilität hat, mit der Menschen nicht mal entfernt mithalten können. Das beeindruckt mich zutiefst und das beschäftigt mich im Augenblick auch.
Wir frühstücken am Wahlsonntag hier in Österreich. Der neue Bundespräsident wird gewählt. Wie wichtig finden Sie es denn, dass Menschen zur Wahl gehen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich hatte ja auch bei der letzten Bundestagswahl in Deutschland sehr große Probleme. Ich würde sagen, grundsätzlich.
Weil Sie eben gesagt haben in einem Interview, Sie wissen gar nicht, ob Sie zur Wahl gehen werden.
Ja, genau.
Sind Sie dann gegangen?
Das verrate ich jetzt nicht, aber es ist tatsächlich schwierig geworden. Denn die Parteien verkörpern ja keine Haltungen mehr, möglicherweise in ihrer Rhetorik, aber nicht, wenn es wirklich drauf ankommt. Und in so einer Situation ist es vergleichsweise egal, wen man wählt. Andererseits bin ich mir natürlich bewusst, dass das Wahlrecht etwas ist, was man über viele Jahrhunderte sich erkämpft hat und das ein wichtiges Recht ist. Aber ich würde mir wünschen, wir würden in einer Gesellschaft leben, in der die Politik A. überhaupt richtig etwas zu entscheiden hat und es B. auch tut. Denn tatsächlich leben wir in einer Gesellschaft, wo die Ökonomie das Primat über die großen Lebensentscheidungen hat, die Wirtschaft. Und nicht die Politik. Und vieles am Polittheater ist wirklich Theater und das schreckt auch mich ab.
Aber trotzdem, wo sehen Sie die Rolle des Bundespräsidenten?
Ja, also ich glaube, dass tatsächlich die Rolle des Bundespräsidenten erstaunlicherweise wichtiger geworden ist. In Österreich genauso wie in Deutschland. Also über eine sehr lange Zeit war das Bundespräsidialamt zumindest in Deutschland ein Amt, wo man verdiente Politiker entsorgt hat, was man dann eine lange Zeit dann später mit der Europäischen Union gemacht hat. Also das waren zum Teil wirklich Pfeifen. Also gibt es berühmte Beispiele wie Heinrich Lübke oder auch Karl Carstens oder so, die nur wirklich keine charismatischen Persönlichkeiten waren und eigentlich auch keine moralischen Instanzen. Heute wird in der unübersichtlichen Zeit der Gegenwart von dem Bundespräsidenten viel erwartet, tatsächlich, dass er eine Art moralische Autorität ist. Und damit wird dieses Amt, das ja nicht so viele reale politische Macht hat, erstaunlich wichtig.
Ich nehme Ihr neuestes Buch zur Hand, Erkenne die Welt. Und darin, Sie haben mich gefragt, ob ich alles gelesen habe, noch nicht. Es sind 570 Seiten. Warum haben Sie diese Geschichte der Philosophie geschrieben?
Ja, also es ist der erste von drei Bänden, die alle ungefähr ähnlich dick werden, so an die 600 Seiten. Und natürlich ist es eine lustvolle Beschäftigung für mich, etwas, womit man sich 30 Jahre lang beschäftigt hat, auch mal chronologisch aufzuräumen und das alles mal in einem großen Zusammenhang darzustellen und nicht nur einzelne ausgewählte Themen zu nehmen. Dann gibt es natürlich schon viele Philosophiegeschichten und es gibt auch viele gute Philosophiegeschichten, aber ich habe in zwei Punkten etwas versucht, was sich von anderen unterscheidet. Ich habe versucht, es so spannend wie möglich zu schreiben, trotz eines beträchtlichen Niveaus, die ganze Angelegenheit hat. Und ich habe viel Sozial- und vor allen Dingen Wirtschaftsgeschichte mit hineingenommen, weil man Philosophie ansonsten gar nicht wirklich verstehen kann. Also es gibt Philosophiegeschichten, wo man den Eindruck hat, Philosophen hätten sich immer nur mit ihren Vorgängern beschäftigt. Das hat dann etwas sehr Esoterisches. Aber Philosophen waren natürlich Kinder ihrer Zeit. Und zwar nicht nur ihrer politischen Zeit, sondern auch der gesellschaftlichen, der sozialen und ganz massiv der ökonomischen Bedingungen, unter denen sie gelebt haben.
Und besonders geblättert habe ich eben auch angesichts des Wahlsonntags heute im Kapitel, wo es um Platon geht, der im antiken Griechenland gesagt hat, dass Philosophen die Staaten regieren sollten. Er hat gesagt, solange nicht Macht im Staat und Philosophie verschmolzen sind, solange gibt es keine Erlösung vom Übel. Glauben Sie noch immer, dass Denker an die Macht gehören?
Nein, ich glaube das nicht. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir würden die bekanntesten Denker im deutschsprachigen Raum nehmen und würden aus denen eine Regierung zusammenstellen, dann wäre es um die Verhältnisse in Deutschland oder auch in Österreich nicht besser bestellt. Nicht, dass da nicht der eine oder andere brillante Kopf dabei ist, aber der Anspruch an einen Politiker ist ein völlig anderer Anspruch als der an einen Denker. Wir leben heute in einer Mediengesellschaft, wo Politiker keine 5% ihres politischen Daseins Zeit haben, über ihre Entscheidungen nachzudenken, aber zu 95% damit beschäftigt sind, ihre Entscheidungen zu vermarkten. Und sie müssen auch ganz, ganz viele taktische Rücksichten nehmen. Sie verbringen sehr, sehr viel Zeit damit, die Konkurrenz wegzubeißen, ruhig zu halten und dergleichen mehr. Also alles keine besonders interessanten denkerischen Aufgaben. Als Denker wären sie verloren in der heutigen Politik.
Aber also es gibt ja immer wieder so ein Gremium an weisen Menschen oder Experten, die auch Bundeskanzler beistehen. Würde das einen Sinn machen?
Ja, man könnte natürlich sowas machen, aber es gibt ja schon genug Expertenräte. Also dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man Politiker persönlich berät. Aber auch selbst wenn Sie mit einem Spitzenpolitiker abends beim Wein zusammensitzen und der nickt die ganze Zeit und findet das alles gut und richtig, was Sie da sagen, wird das sein Verhalten in nichts verändern, weil er in so vielen hunderten kleinen Sachzwängen gefangen ist, dass er den Handlungsspielraum nicht hat, große Entscheidungen zu treffen. Also am konkreten Beispiel. Wir leben heute in einer Zeit des größten gesellschaftlichen Umbruchs seit sehr, sehr langer Zeit, wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir leben in der vierten industriellen Revolution. Die Digitalisierung wird dazu führen, dass Millionen und Abermillionen von Dienstleistungsberufen wegrationalisiert werden, durch Computer und Roboter erledigt werden. Wir werden zwar auch neue Jobs erfinden, aber für diese neuen Jobs müssen sie wahnsinnig clever, smart sein und sie müssen im sogenannten quartären Sektor, in den höheren Dienstleistungsberufen unfassbar gut qualifiziert sein. Und das sind all die Leute, deren Jobs jetzt wegfallen, sind das nicht. Die können diese Aufgaben nicht übernehmen. Darauf ist die Gesellschaft in Österreich, in Deutschland, in ganz Westeuropa nicht vorbereitet. Also müsste es doch die Aufgabe eines Politikers sein, strategisch zu überlegen, wie federn wir eine solche Gesellschaft ab? Wie verändern wir unsere sozialen Sicherungssysteme? Und im Augenblick drückt sich die Politik in dieser und auch in anderen Fragen vor den echten Fragen der Gesellschaft weg.
Aber wenn Sie in die Politik gehen würden, sind Sie schon mal gefragt worden?
Die Frage ist was? Also ich bin nicht von Parteien gefragt worden, ob ich irgendein politisches Amt übernehmen wollte, das nicht.
Aber ob Sie beraten und
ja gut,
Inputs
also
geben.
Es kommt auch in meinem Leben vor, dass ich mich mit Politikern treffe, die mich zu meiner Meinung über bestimmte Dinge fragen. Das gibt es ja.
Aber was würden Sie zuerst verändern, also wenn Sie jetzt ein politisches Amt hätten?
Ich habe ein Buch geschrieben über das große Dilemma unseres Bildungssystems.
Ja.
Und das ist etwas, was mir auf den Nägeln brennt. Ich habe ja gerade mit ein paar Sätzen skizziert, wo die Herausforderungen der Digitalisierung liegen. Und es ist ja völlig klar, dass wir für die neuen Berufe Menschen brauchen, die ganz viele Dinge können, die niemand kann, der bei uns aus der Schule kommt. Dass unser ganzes Bildungssystem den Kindern 10.000 Stunden ihres Lebens raubt, damit sie am Ende relativ wenig können. Wir trichtern unglaublich viel kurzfristiges Wissen in die Kinder rein und am Ende bleibt keine Bildung übrig. Wir erziehen die Kinder nicht zur Kreativität, sondern Dienst nach Vorschrift zu machen. Also 10 Seiten im Erdkundebuch so drauf haben, dass man sie möglichst wörtlich wiedergeben kann. Das ist das Gegenteil von Kreativität. Und da gäbe es natürlich viel zu verändern, aber das fasst in Österreich oder in Deutschland keine etablierte Partei an.
Richard David Precht, Philosoph, Bestsellerautor, heute ganz persönlich.
Wir frühstücken mit Blick in den Himmel und auf die Wiener Albertina mit Richard David Precht, Philosoph und Bestsellerautor. Wir haben uns einmal getroffen, das war kurz nach dem großen Durchbruch mit Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich glaube im Jahr 2008. Hat sich Ihr Blick auf Ihren Erfolg verändert, wenn man Ihre Lebensgeschichte betrachtet, am Ende einer langen Durststrecke als promovierter Philosoph, Journalist, Feuilletonist, auch in Zeiten, wo Sie überhaupt nicht wussten, wie Sie Ihre Miete zahlen sollen, haben Sie dann im Alter von 42 diesen Bestseller gelandet und plötzlich hat die Medienwelt auf Sie geblickt. Wie fühlt sich das heute an, 9 Jahre danach?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass ich am Anfang geglaubt habe, dass es ein Strohfeuer ist. Also ich hätte mich selbst für ein One-Hit-Wonder gehalten. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sich die künftigen Bücher vielleicht nicht so gut, aber sehr gut verkaufen würden und dass ich so viele Vorträge halten würde. Ich war einfach erstmal tatsächlich finanziell sehr erleichtert. Und dann war ich natürlich auch geschmeichelt. Ich hatte schon immer das Bedürfnis gehabt, zu politischen oder gesellschaftlichen Fragen was zu sagen. Nur früher hat mich keiner gefragt. Und auf einmal haben mich alle gefragt, eigentlich sogar zu viele gefragt, sodass man eben aufpassen musste, dass man sich nicht völlig zerfranst oder verloren geht. Und mit der Zeit hat sich das so ein bisschen zurechtgerückt oder sortiert. Und heute genieße ich einfach den Zustand, dass ich die Bücher schreiben kann, die ich schreiben möchte. Und das ist das Schöne des Erfolges. Die Tatsache, dass irgendwelche Leute einen auf der Straße fragen, ob man mit ihm ein Selfie machen kann, das ist so ganz nett. Boah, das müsste es in meinem Leben nicht unbedingt geben. Aber dass ich die Bücher schreiben kann, die ich schreiben möchte, dass ich mich damit beschäftigen kann und dass es auch noch viele Menschen interessiert, das ist ein großes Geschenk.
Aber was kann man aus Ihrer Karriere ableiten? Dass Sie wirklich 13 Jahre lang nach der Beendigung des Studiums bis zum ersten Bestseller sich, wenn man das jetzt so ein bisschen auf Österreichisch sagt, durchlaviert haben. Also ja, schon gejobbt ja, in Redaktionen, aber Sie haben erzählt, dass es finanziell ein Desaster war manchmal.
Ja, das unterschied sich allerdings nicht von all den anderen, mit denen ich im Oberseminar in Philosophie gesessen habe. Also wenn Sie 3 Geisteswissenschaften studiert haben, dann ist das eigentlich der normale Weg.
Also Sie haben Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie studiert.
Genau. Und damit kann ja niemand gebrauchen. Also ich habe mich ja in meiner Verzweiflung überall beworben und niemand hat mich irgendwo an Hofe geholt. Und selbst im Weiterbildungsdienst der Post, wo ich mich damals beworben habe, in meiner Verzweiflung von irgendwas leben zu müssen, hat man mich nicht genommen.
Aber was geben Sie jetzt zum Beispiel Ihrem 13-jährigen Sohn mit für seinen zukünftigen Lebensweg oder Schülern? Sie sind ja auch in Schulen, die Sie fragen, seinen Überzeugungen gemäß die Talente zu entfalten?
Wenn man sich für Philosophie interessiert, dann soll man das auch studieren. Aber man sollte nicht versuchen, in erster Linie Philosoph zu werden, sondern vielleicht hoffen, dass man durch die Kombination mit etwas anderen später die Chance hat, einen Beruf zu machen, in dem Philosophie auch vorkommt.
Und man braucht einen langen Atem.
Ja, und man braucht Glück. Also in meinem Fall ist es ja Glück gewesen. Also wenn Elke Heidenreich sich im Frühjahr 2008 nicht so für mein Buch stark gemacht hätte, was nämlich die Explosionskraft einer Atombombe entfaltet hat, dann wäre mein Weg vermutlich ganz anders verlaufen.
Also sie hat das Buch in ihrer Sendung
gelesen, rezensiert und empfohlen. Sie hat das in die Kamera gehalten und hat gesagt, wenn Sie das lesen, dann werden Sie glücklich. Und dann haben das ja viele Menschen gekauft. Aber ich glaube, für eines ist diese lange Zeit mit sehr wenig Geld gut gewesen. Es gibt Menschen, die auf das, was ich sage, dadurch reagieren, dass sie meinen, der hat ja leicht reden, ne? Der hat ja viel Geld verdient, Das ist ja ein Privilegierter, der lebt da in so einem Elfenbeinturm, der weiß ja nicht, wie das wirkliche Leben ist. Das schreiben Leute, die gar nicht wissen, in welcher Armut ich über mehr als 10 Jahre gelebt habe. Ich kenne die Welt aus der Perspektive eines quasi Hartz-IV-Empfängers ausgesprochen gut. Und ich kenne auch das tägliche Leben, wie das dann so ist, wenn man am Tag keine 10 D-Mark zur Verfügung hat, die man ausgeben kann und sich 3-mal überlegen muss, ob man Geld für einen Kaffee hat. Also es ist nicht so, als ob ich diese Perspektive auf die Welt nicht kennengelernt hätte. Ich habe sie sogar länger kennengelernt, als die Perspektive, ausreichend Geld zu haben.
Frühstück bei mir heute mit Richard David Precht, Philosoph und Bestsellerautor. Spannend ist ja und sicher ein Teil des Erfolges, dass Sie so große rhetorische Fähigkeiten haben. Wo haben Sie das gelernt?
Also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Man nimmt sich ja selber vielleicht gar nicht so wahr. Und ich habe keine Rhetorikseminare besucht. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Also geübt einfach durch die Praxis. Das sind alles so Erfahrungswerte im Laufe der Jahre.
Aber die Wurzel wurde schon in Ihrer Familie gelegt, weil da haben Sie immer mal gesagt, da war Argumentieren und Erzählen einfach ein ganz großer Wert.
Ja, also die körperliche Nähe spielte in meiner Familie leider nicht so eine große Rolle, sondern die Nähe wurde hergestellt durch Übereinstimmen nach Argumentation. Eine warme Atmosphäre entstand in intellektuellen Gesprächen. Und das gilt für alle Kinder in meiner Familie. Und die rhetorischen Fähigkeiten meiner Geschwister sind beachtlich.
Und ist Ihnen etwas abgegangen? Weil man die körperliche Nähe auch gerne...
Ja, es ist ja nicht so, als ob es keine gab. Mhm. Ja, aber es gibt ja andere Familien, wo man sich pausenlos in den Arm nimmt. Und das war bei uns eher nicht so. Also meine Eltern waren da eher Protestanten.
Mhm. Gefühle auszudrücken, fällt Ihnen das schwer?
Ich finde, das darf man nicht selber beantworten. Das muss man die Menschen fragen, mit denen man zu tun hat. Da traue ich mir kein Urteil über mich selbst zu.
Als wir uns vor 3 Jahren getroffen haben, waren Sie noch mit RTL-Moderatorin Caroline Maat verheiratet, sind aber mittlerweile geschieden. Mhm. Und Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Liebe, ein unordentliches Gefühl.
Ja.
Wie ist das jetzt in Ihrem Leben? Ist die Liebe noch immer unordentlich? Ist sie ordentlich?
Gott sei Dank. Also ordentliche Liebesverhältnisse sind das Langweiligste, was man sich vorstellen kann, wenn man unter ordentlich versteht, dass alles vollkommen wohl arrangiert ist. Sondern die Liebe lebt ja von den vielen tausend kleinen Irritationen des Alltags und sie lebt davon, dass immer so ein Oszillieren da drin ist. Ne? Da ist so ein Flimmern und auch so ein Hin und Her und natürlich gehört auch Streit und sowas dazu. Weil wenn man sich nicht mehr streitet in den Liebesbeziehungen, dann ist das irgendwas anderes. Dann ist das eine Art Pakt oder Partnerschaft oder was auch immer. Aber da, wo Liebe ist, da ist auch immer etwas Unordentliches im Spiel.
Und Sie haben
das suchen wir ja auch in der Liebe.
Sie haben jetzt eine Lebensgefährtin. Mhm. Ja. Und Sie haben mir auch einmal gesagt, dass eine gelungene Beziehung nach einem Drehbuch läuft. Also, ja. Dass man einerseits dieselben Werte braucht, aber dann wieder die Spannung. Was würden Sie sagen, was war in Ihrem Drehbuch ein nicht so gelungenes Kapitel bei Ihrer Ehe?
Ach, das weiß ich nicht. Das ist auch so, ist man selber vielleicht gar nicht der Richtige, um das objektiv zu beschreiben. Also der Grundgedanke dahinter stammt von dem amerikanischen Psychologen Robert Sternberg, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Love is a Story, und sagt, wie eine tolle romantische Liebesbeziehung aussieht. Woher wissen wir das? Also die wenigsten kommen aus Elternhäusern, wo man sagen würde, meine Eltern waren 30 Jahre lang crazy in love, auseinander. Sondern wir kennen das normalerweise aus Fiktionen, aus Büchern oder die heutige Generation, aus Vorabendserien, aus Filmen und so weiter. Das heißt, die Drehbuchvorlage für eine Liebesbeziehung ist immer fiktiv. Und da gibt es ganz verschiedene. Also da gibt es so welche wie Abenteuerfilm. Also es gibt Paare, in deren Leben muss ganz viel los sein. Und es gibt andere, die möchten, dass relativ wenig los ist. Und vielleicht finden sie sich in einer Familienkomödie eher wieder. Und das muss in einer Partnerschaft stimmen. Wenn die dramaturgischen Erwartungen unterschiedlich sind, also der eine möchte pausenlos in Urlaub fahren und möchte pausenlos Party machen und der andere möchte eigentlich am liebsten immer nur Zweisamkeit zu Hause auf dem Sofa, dann ist es ausgesprochen schwierig. Und ansonsten ist es so, dass sie ein ganz kompliziertes Zusammenspiel brauchen zwischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Wenn die Gemeinsamkeiten alles überwiegen, wird es im Bett langweilig. Wenn die Unterschiede alles anders überwiegen, dann halten sie es mit jemandem langfristig nicht aus.
In seinem neuen Buch Erkenne die Welt schreibt Richard David Precht über große Philosophen und was wir von ihnen lernen können. Heute erzählt er davon im Gespräch mit Claudia Stöckel.
Wollen Sie gerne auch einen Schluck Wasser haben? Wasser hier, Orangensaft, Kaffee und eine Platte mit Käse, Lachs und Schinken hier im Hotel de Guesthouse in Wien. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, ob Sie Nahrungsunverträglichkeiten haben, was würden Sie mir sagen? Sie haben ja auch bei dem Talk auf der Bühne diese Tendenz eigentlich ziemlich kritisiert.
Ja, sehr. Ich mag das nicht, wenn Leute sich zu sehr um ihren Körper kreisen. Ich finde es sehr gut, dass die Leute heute darauf achten, halbwegs fit und gesund zu sein. Aber diese Hysterie.
Aber woran krankt es in unserer Gesellschaft? Kritisieren Sie, dass die Ich-AGs zu groß geworden sind?
Ja, ich finde die Kindererziehung grauenhaft heute. Also ich habe vor 2 Wochen in einem Café gesessen. Und da kam ein Vater mit seinem 1,5-jährigen Kind und das Kind bestimmte, wohin gegangen wurde. Und der konnte sich nicht entscheiden. Ja, wir gehen jetzt hier nach da. So, und dann ging die nach da, war unzufrieden und dann ging die andere Richtung. Und der Vater folgte jedes Mal. Und dann habe ich ist leider nicht unterlassen können, eine kleine Bemerkung zu machen. Meinte so ein bisschen witzig, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, den Sohn entscheiden zu lassen. Und da sagte der Vater, so ein Wollmützenvater, nö, sagt er, ist doch gut, ja, ich habe doch Zeit. Ich habe gesagt, ja, aber das Problem besteht darin, er gewöhnt sich daran. Also wenn man mit 2 Jahren immer schon selber die Entscheidung treffen soll, ob man lieber Hirse oder Schokoladenbrei haben soll, dann wird man das für normal halten. Dann werden im Gehirn Nervenbahnen angelegt, dass man selber immer alles zu entscheiden hat. Und dann kommt man später in ein Leben rein, in dem man nicht alles zu entscheiden hat. Und dann hat man überhaupt keine Frustrationstoleranz, weil man ja immer derjenige ist, der gefragt werden möchte. Das halte ich für ungesund. Und die ganze Aufmerksamkeit. In Südamerika heißt das immer, dass Kinder, die zu viel angeguckt werden, einen bösen Blick kriegen. Und da ist auch viel dran. Wenn sie ihrem Kind unglaublich viel Aufmerksamkeit schenken, wird es diese Dosis von Aufmerksamkeit ein Leben lang für die Aufmerksamkeitsdosis halten, die ihm zukommt. Und auch das Ausmaß an Liebe und an Fürsorge.
Aber
und dann wird es jedem einen Partner kennenlernen, der genau dasselbe erwartet. Ja. Unter den Bedingungen können Liebesbeziehungen nicht mehr glücken. Arbeitsverhältnisse nicht mehr funktionieren. Was wir da anrichten, das scheint ihm gar nicht bewusst zu sein.
Aber jetzt würde man doch sagen, dass Eltern gar nicht genug Aufmerksamkeit schenken können, gar nicht genug Liebe ihrem
das
Kind
ist falsch.
Schenken können.
Das ist falsch. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen Liebe und Aufmerksamkeit. Gar nicht genug Liebe würde ich unterstützen. Gar nicht genug Aufmerksamkeit würde ich niemals unterstützen. Es ist absolut gut, wenn Kinder nicht zu viel Aufmerksamkeit kriegen. Also ich bin als eines von 5 Kindern, hatte immer das Gefühl, als Kind zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt zu haben.
Ich bin auch eine von 5.
Ja, das macht ehrgeizig.
Ja, also, stimmt.
Das weckt das Bedürfnis, dass man wahrgenommen wird. Außerdem, Kreativität entsteht aus Mangel. Also wenn man sonntags nachmittags nicht weiß, was man tun soll, dann langweilt man sich, zählt die Regentropfen auf der Scheibe und irgendwann fängt man an, aus dem Pappkarton irgendwas zu basteln und das eine gibt das andere.
Aber heutzutage würden Kinder auf Facebook gehen, oder?
Ja, das ist natürlich schlecht, weil sie würden den Zustand der Langeweile nicht mehr ertragen. Und das ist ganz schlecht für das Gehirn, diesen Zustand nicht mehr ertragen zu können. Wie soll denn jemand, der immer, wenn er anfängt, sich zu langweilen, sich sofort ablenkt, noch zu sich selber finden?
Aber Kreativität entsteht
durch Mangel.
Durch Mangel.
Ja, in diesen überfüllten Kinderzimmern heute, wo diese 100.000 hochdifferenzierten Spielzeuge alle rumliegen, wie soll denn da Kreativität entstehen? Oder noch schlimmer, diese Eltern, die ihre Kinder ständig zum Geigenunterricht und was weiß ich was fahren. Ja, kaum hat jemand die leiseste Ahnung einer musikalischen Begabung erkennen lassen, schon meinen die Eltern, sie müssen es fördern. Wenn ich musikalisch bin und das Bedürfnis habe, ich würde gerne Geige spielen, dann muss ich erstmal 2 Jahre diesen Wunsch haben und immer betteln, Mami, ich würde gerne Geige spielen. Und wenn ich dann Geige spiele, dann ist es wahnsinnig viel wert. Aber wenn ich dann sofort, wo ich einmal irgendwo was gesagt habe, ich mit Geige anfange, werde ich da kaum eine echte Leidenschaft für aufbringen. Also man muss ja auch lange und über Entbehrungen auf ein Ziel hinarbeiten, damit das Ziel wertvoll wird. Aber in einer Gesellschaft von alles, und zwar sofort, haben die Dinge keinen Wert. Also begeistern Sie mich auch nicht langfristig.
Vergangene Woche hat es auch die Zentralmatura in Österreich gegeben und es gibt derzeit einen ziemlichen Aufschrei, weil die Ergebnisse der Mathematikmatura so schlecht sind. Angeblich war sie extrem schwierig und über 70% sind durchgefallen.
Ja, schrecklich.
Sie sind ja ein bekannter Kritiker.
Total.
Der Bildung und unseres Bildungssystems.
Wieso
was
muss
ist
jeder,
da,
wieso
was
muss
ist
jeder
da
in der Matura Mathematik
gelaufen?
Machen? Was ist das für ein dämlicher Unsinn? Ich meine, wenn jemand später Deutschlehrer werden will, wenn jemand später in allen erdenklichen Journalist werden will, dann muss er keine Integralrechnung können. Das ist vollkommener Unsinn. Also, ich habe einen hohen Respekt vor Mathematik. Ich habe auch viel Nachhilfe in Mathematik meinen Stiefkindern gegeben und vieles andere mehr. Ich habe auch ein durchaus positives Verhältnis dazu. Aber ich glaube nicht im Ernst, dass wir jedes Kind in der Schule mit höherer Mathematik traktieren müssen. Also so die Mathematik bis zum Niveau des 8. Schuljahres ungefähr. Also bis zum Beginn der Analysis und der Algebra. Das ist was, wo ich sagen würde, ja, das muss jeder machen, aber das muss er nicht im Schulunterricht machen, sondern das kann er am besten mit Computerprogrammen selber lernen in der Schule, sodass der Lehrer nur als Nachhilfelehrer fungiert. Und diese Computerprogramme sind mittlerweile großartig. Da wird man quasi wie durch so ein Spielparcours durchgeleitet. Ein leibhaftiger Nobelpreisträger erklärt den Satz des Pythagoras, stellt dann Anschlussaufgaben, dann werden die Aufgaben analysiert, was man richtig, was man falsch gemacht hat. Und dann kann man in seinem eigenen Lerntempo das irgendwann schaffen. Und dann hat man es auch internalisiert. Stattdessen haben wir einen Matheunterricht, 9. Schuljahr. Davon sind 3, 4 in der Klasse schon besser als der Lehrer. Ein Drittel kapiert überhaupt gar nichts. Und der Lehrer muss für alle die gleichen Aufgaben stellen, den gleichen Stoff machen und so weiter. Diese Art von Mathematikunterricht hat sich völlig überlebt. Und dieser idiotische Gedanke zu sagen, wir brauchen in der Zukunft besonders viele Ingenieure, weil das wichtig für Österreich ist. Das mag ja stimmen. Vielleicht, und nicht mal das ist sicher, aber gesetzt im Fall, es stimmt. Dann bedeutet das doch nicht, dass jeder jetzt ein hohes Mathe-Niveau erreichen muss. Und auch nicht all diejenigen, die nicht Ingenieure werden. Sondern das bedeutet, dass diejenigen, die Begabungen haben und für den Ingenieursberuf später in Frage kommen, die optimale Förderung in der Schule kriegen. Und die kriegen sie nur dann, indem die anderen nicht am selben Anspruch gemessen werden. Also ich habe nie den Mangel an Intelligenz der Leute verstanden, die meinen, wir müssen die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, technischen Fächer, allesamt gleichmäßig aufrüsten. Nein, wir müssen denjenigen, die dafür Begabungen zeigen, die optimalen Fördermöglichkeiten zur Verfügung stellen und die anderen nicht allzu lange damit behelligen.
Also es geht um eine frühere Spezialisierung.
Ich stelle mir die ganze Schule ja so vor, dass der Klassenunterricht nach dem 6. Schuljahr beendet ist. Und aufgelöst wird in Projektarbeit, wo man Pflichtbereiche abdecken muss. Also, und Mathe habe ich gerade gesagt, da kann man einen Computerparcours machen, der für alle gleich ist, wo man eine Mindeststufe von 10 erreichen muss, wo aber diejenigen, die sich dafür interessieren, bis 100 machen können. Das heißt also, die absoluten Cracks in Mathe und Physik können ihr Studium bereits in der Schule machen. Da würde sich die Wirtschaft drüber freuen, da würden sich die Universitäten drüber freuen und. Also, wir haben ein System, in dem die Begabten nicht gefördert werden, ja, und die Nichtbegabten überhaupt gar nicht erst richtig gefordert werden können, weil sie überfordert sind. Und das könnte man relativ leicht ändern.
Sie haben ja eben dazu auch ein Buch geschrieben, da haben wir uns vor 3 Jahren erschienen, Anna und der liebe Gott.
Anna, die Schule und der liebe Gott.
Anna, die Schule und der liebe Gott und haben zu einer Bildungsrevolution aufgerufen. Hat das irgendeine Wirkung gezeigt, jetzt 3 Jahre danach, was sagen Sie?
Ja, es hat viele Wirkungen gezeigt. Es hat natürlich keine zentrale Wirkung gezeigt, weil ja auch zentral für die Bildung keiner zuständig ist. Also weder in Österreich noch in Deutschland hat der Bildungsminister auf der Bundesebene irgendeine große Kompetenz. Deswegen ist es ja auch etwas, was man von oben nicht verändern kann. Es hat aber zu mehreren tausend Zuschriften geführt von Schulleitern, von Lehrern. Es gibt Regionen, auch eine spannende Region in Österreich, wo viele Leute sich jetzt dafür engagieren, im Schulsystem etwas zu verändern und zu verbessern, was mich sehr freut, ganz toll. Und an allen Ecken und Enden sehe ich, dass etwas entsteht, dass etwas keimt und dass Leute etwas verändern wollen. Wir brauchen natürlich viel Frustrationstoleranz, weil es ein langer, mühseliger Weg ist, der dazu führen muss, dass die zuständigen Kultus- und Schulminister den Schulen mehr Eigenverantwortung und mehr Entwicklungsmöglichkeiten hin zu einer besseren Schule überhaupt einräumen. Das ist in Österreich von Bundesland zu Bundesland hoch unterschiedlich und in Deutschland auch.
Wie erleben Sie die Schule als Vater? Sie haben auf der Bühne erzählt, dass Sie vorgeladen wurden, zum zweiten Mal erst waren bei so einem Sprechtag.
Ja, mein Sohn möchte, dass ich mich so weit wie möglich daraus halte. Der ist auch gut in der Schule und kommt auch gut zurecht.
Warum?
Musste
weil Sie
aber wegen
sind,
Klassenbucheinträgen. Ach ja, es ist, glaube ich, kann sein, dass es ihm ein bisschen peinlich ist, ne, wenn der Vater in die Schule geht und er kennt den Vater ja auch ganz gut und ich weiß nicht, ob seine Lehrer ihm leid taten oder ob er Angst hatte, dass sie sich an ihm rächen würden. Das weiß ich nicht so genau, irgendeine Mischung aus beidem. Aber ich habe ja nicht nur mit dem Klassenlehrer geredet, sondern da war die Jahrgangsstufenkoordinatorin, da war die Schuldirektorin, die waren ja schon bis an die Zähne vorbereitet darauf, dass ich kommen würde. Und er hatte die Klassenbucheinträge, weil er nicht aufpasst, weil er sich langweilt. Und dann war ich schon darauf vorbereitet, der Schule vorzuwerfen, wie langweilig denn der Unterricht ist, dass mein Sohn nicht aufpasst. Weil ich kenne ihn eigentlich als sehr guten Zuhörer und ich dachte, wenn der pausenlos rumkaspert, dann liegt das vielleicht auch daran, dass der Unterricht wirklich langweilig ist. Und als ich zu diesem Konter ansetzte, erklärte mir die ganze versammelte Schulmannschaft, natürlich wäre das so, der Unterricht ist langweilig. Also ist halt Schule. Schule ist langweilig, Unterricht macht keinen Spaß, das wissen wir alle. Wir wollen ja nur, dass Ihr lieber Sohn, ja, in den Momenten, wo er sich langweilt, was wir gut verstehen können, lieber malt, als mit seinen Nachbarn zu schwätzen, damit die anderen nicht gestört werden. Das war das, was, und das ist keine Übertreibung, was ich erzähle, genau so war das. Wir haben also ein System, das eingesehen hat, dass es langweilig ist. Das muss man sich mal vorstellen. Mich erinnert die Schule an die DDR in den 1980er Jahren. Ein System, das sich irgendwie nur noch selbst mitmacht. Das auch von innen heraus den Glauben daran, dass man das toller macht, also optimal macht, längst verloren hat, gar nicht mehr daran glaubt. Sondern sagt, das ist halt so, ja, und das machen wir jetzt irgendwie so weiter. Also da hat sich so eine realsozialistische Mentalität eingeschlichen.
Und jetzt muss man da aufwirbeln.
Ja, da kommen junge Lehrer dahin, die haben viel Idealismus und die wollen die Schule verändern und die werden dann von dieser zähen, trägen Masse der Desillusionierten und so weiter dann so Stück für Stück auch desillusioniert. Das passiert leider sehr oft.
Und wo sehen Sie Ihre Rolle jetzt allgemein, die Anstöße zu geben? Oder ja. Wann wären Sie, Sie sind jetzt 51, wenn Sie jetzt mit 60 zum Beispiel sich ein Ziel setzen, was würden Sie gerne bewirken oder erreichen?
Ich glaube, dass mir in der Bildungslandschaft schon ein bisschen was gelungen ist. Ich muss ja der Ehrlichkeit halber hinzufügen, ich bin ja nicht der Einzige, sondern es gibt ja viele kluge, sehr engagierte Leute, die sich da schon seit langer Zeit für einsetzen. Und dass es mir geglückt ist, die Aufmerksamkeit noch ein wenig stärker darauf zu richten. Und ich glaube, dass wir tatsächlich am Anfang einer Lawinenbewegung stehen, was die Schulen anbelangt. Und ich bin sehr optimistisch, dass die Schulen in 10 Jahren völlig anders aussehen, als sie jetzt aussehen. Auch wenn sich die meisten Schulleiter das jetzt noch nicht vorstellen können. Es ist ja mit gesellschaftlichem Wandel nicht so, dass er kontinuierlich ist. Also die Abschaffung der Sklaverei, das war jetzt nicht einfach eine aufsteigende Linie, ja? Dass die alten Griechen hatten noch Sklaven und dann hat man im Mittelalter überlegt, das geht irgendwie nicht mehr und dann hat die Neuzeit das abgeschafft. So war das ja nicht, sondern das war eine sprunghafte Entwicklung. Manchmal ist 100 Jahre gar nichts passiert und dann ist in 10 Jahren ganz, ganz viel passiert. Das ist genauso mit der Entwicklung der Demokratie. Also wenn man sich so einen Einbruch wie die Französische Revolution, die plötzlich alles ändert, ja, die überall in der Welt den Sinn für das Nachdenken, andere bürgerliche Gesellschaften und so weiter macht. Und vorher dieser total lange aristokratische Stillstand. Und das ist in der Bildung dasselbe. Also es kann sein, dass man das Gefühl hat, man bohrt ein unglaublich dickes Brett und es geht nicht vorwärts. Und wenn dann plötzlich so eine Dynamik entsteht, dann geht sie erstaunlich schnell, auch in heutigen Gesellschaften noch. Sieht man auch schön an der Flüchtlingsfrage. Mhm. Bis vor einem Jahr hat sich kein Mensch darüber Gedanken gemacht und das ist das Thema Nummer 1. Und sowas geht theoretisch in der Bildung auch. Ja, oder Fukushima, was hat das ausgelöst? Die Energiewende in Deutschland. Da war Frau Merkel, wollte noch kurz vor Fukushima die unterzeichnen, dass die Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen können. Also genau das Gegenteil. Der Motor des sozialen Geschehens ist der Affekt. Und wenn wir die richtigen Affekte nutzen, auch in der Bildungssituation und in der Bildungslandschaft, dann glaube ich, dass wir irgendwann diese Lawine ins Rollen bringen.
Am Wahlsonntag. Philosoph Richard David Precht über den idealen Staat, Politik als Seelsorge und Gedanken für eine lebenswertere Welt. Jetzt auf Ö3.
Ich möchte jetzt an diesem Wahlsonntag noch einmal zur Politik kommen. Sie haben einen sehr interessanten Artikel in der Zeit geschrieben über die Flüchtlingsfrage und da eine recht provokante These lanciert, nämlich dass Sie finden, dass die Flüchtlingskrise fast notwendig für unsere Gesellschaft war. Warum sehen Sie das so?
Ich hatte mich, bevor das mit den Flüchtlingen begann, sehr viel mit der Frage der Zukunft beschäftigt. Und habe unter anderem dort Leute getroffen wie Eric Schmidt, einer der obersten Bosse von Google. Und wenn ich mir deren Visionen angehört habe, wie werden wir in 10, in 20 Jahren leben? Wir werden in Datenclouds leben. Wir werden in voll digitalisierten Wohnungen leben, wo morgens ein Bildschirm an der Tapete uns begrüßt. Unser Bett ist komplett vernetzt und verkabelt. Dadurch kann mir die sympathische Frau auf dem Bildschirm genau erklären, wie gut ich geschlafen habe, wie hoch mein Hormonspiegel ist und anschließend mir ein paar kleine Kaufempfehlungen macht. Und ich dachte, wie schrecklich wird diese Zukunft sein? In was für einer Welt leben wir eigentlich? Also 3/4 der Weltbevölkerung lebt in sehr viel schlechteren Umständen als wir. 1/3 der Weltbevölkerung in absolut katastrophalen. Und wir sind dabei, uns in ein digitales Nirvana zu verabschieden. Um mich herum alles Leute, ja, Frauen, die Angst haben, dass sie zu dick sind, Männer, die Marathons laufen. Wenn das die Probleme unserer Gesellschaft sind, dieser ständige Unglück durch Glückssucherei, irgendwie zu überlegen, ob es nicht irgendwelche neuen Apps gibt, die Sinn stiften und so. Wir sind dabei, in die Vollverblödung einzugehen. Und durch die Flüchtlinge werden wir plötzlich mit Menschen konfrontiert, ganz nah, ganz unmittelbar. Ja, die was ganz anderes erlebt haben, die vielleicht Kinder verloren haben bei der Flucht über das Mittelmeer. Echte Nöte, echte Sorgen, nicht diese Nöte und Sorgen, von denen 90% unserer sehr gut lebenden Menschen, ja, ich rede jetzt nicht von denen, die Mitternacht noch bei Netto bei der Kasse, an der Kasse sitzen und trotzdem ihre Kinder nicht durchbringen können. Die gibt es auch. Aber den größten Teil der Bevölkerung geht es welthistorisch gesehen unfassbar gut. Und die einfach nicht mehr begreifen und auch ihre Solidarität damit verloren haben. Und wenn es Kriege gibt in Syrien, da können sie ja nichts dafür. Also wir müssen mal aus diesem heiligen Egoismus wieder rauskommen und mal wirklich kapieren, in welcher Welt wir eigentlich leben. Und dafür sind die Flüchtlinge sehr, sehr gut und sehr heilsam.
Aber glauben Sie wirklich, dass dieser Effekt passiert ist? Es wird von Obergrenze gesprochen, es wird von Festung gesprochen. Sehr viele wollen sie einfach auch nicht da haben. Nicht?
Verstehe, ja. Die Argumentation, man kann nicht jeden aufnehmen, der gerne nach Österreich kommen würde, ist völlig klar. Stimmt. Man müsste aber die Politik daraufhin ausrichten, dass nicht so viele Menschen nach Österreich kommen wollen. Dass wir eine flüchtlingspräventive Außenpolitik machen. Dass wir sagen, Syrien geht uns viel an. Und wenn wir erstmal begreifen, dass dieses ganze Elend, was da ist, ganz viel mit uns zu tun hat. Zum Beispiel, dass wir billiges Öl aus bestimmten Regionen haben wollen. Dass wir Diktatoren gestürzt eingesetzt haben. Nein, ich meine mit wir den Westen, allen voran die USA und Westeuropa, das im Fahrwasser der USA diese Politik mitgetragen hat. Und ich kann nicht auf der einen Seite sagen, Grenzen dicht und auf der anderen Seite mich nicht verantwortlich zeigen für die Gründe, warum die Menschen kommen. Mhm. Wir haben eine Globalisierung, die es uns ermöglicht, T-Shirts für 5 € zu kaufen. Und wenn jemand 5 € für ein T-Shirt bezahlt, dann stecken dahinter Kinder, die so gut wie überhaupt nicht bezahlt worden sind. Wir kriegen die Vorteile der Globalisierung, T-Shirt für 5 €. Und die leben in menschenunwürdigen Zuständen. Haben wir denn geglaubt, dass sie nicht irgendwann kommen? Wir müssen diese Fragen beantworten. Wenn wir nur Mauern bauen, ohne diese Fragen zu beantworten, dann wird das Ergebnis sein, dass immer mehr vor diesen Mauern stehen und dass wir irgendwann von diesen Mauern und Zäunen runterschießen müssen. Das macht die USA an der mexikanischen Grenze. Die haben da mehr als 10.000 Menschen erschossen in den letzten Jahrzehnten. Das müssten wir bereit sein zu tun. Und dann kommen wir in eine völlig perverse und paradoxe Situation herein. Und langfristig gesehen wird der Ansturm so groß werden, dass wir diese Mauern und Grenzen nicht verteidigen können. Das konnten die Römer mit dem Hadrianswall und mit dem Limes auch nicht. Und dann werden sie irgendwann für Archäologen mal Monumente einer Kultur sein, die sich nicht hat erneuern können, die einer Herausforderung nicht gewachsen war und der nichts anderes eingefallen ist, als Mauern zu bauen.
Aber was ist eben die Lösung Ihrer Meinung nach, dass man in diesen Ländern, wo es die Not gibt und in der dritten Welt und wo es die Kriege gibt, hilft?
Also langfristig werden wir unser Wohlstandsniveau nicht halten dürfen.
Dürfen?
Nicht dürfen. Ja, wir leben in einem pornografischen Wohlstand verglichen mit dem Rest der Welt. Und wenn wir den weiterhin auf Kosten der dritten Welt, der ökologischen Folgeschäden des Gefahrenindustrialismus, den wir betreiben, weiter so betreiben und wenn wir noch Parteien haben, die den Menschen immer noch versprechen, dass ihr Einkommen steigt. Also über Umverteilung können wir auch noch ausgiebig reden. Ja, wir können natürlich sagen, es ist schon so, dass wir in sehr wahnsinnig reichen Ländern leben, aber das Geld ist nicht richtig verteilt. Darüber können wir uns in Ruhe unterhalten. Aber grundsätzlich mal ist das, was hier da ist, verglichen mit dem, was in 3/4 der Welt ist, unfassbar viel, nicht ein bisschen mehr, unfassbar viel mehr. Und dass wir dabei ruhig schlafen können und dass wir einen normalen Weltzustand haben und dass alle Parteien, egal ob links oder rechts, den Menschen versprechen, das wird noch mehr werden. Das ist ein völlig absurder Zustand. Wir müssen eher überlegen, was davon können wir abgeben, woanders investieren und so weiter. Wir müssen uns fragen, wie können wir reichen Länder mehr helfen? Natürlich nicht Österreich allein, aber die Europäische Union, mehr als 30 Staaten, die können schon eine ganze Menge machen. Man kann zum Beispiel, das ist ein Vorschlag, sei es ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist nicht sinnlos, Entwicklungshilfe mal umstellen und sagen, wir investieren nicht, wie Österreich das wahrscheinlich tut, in 40, 50 Ländern der Welt, hier bauen wir mal einen Brunnen und da bauen wir mal eine Schule, so sieht ja auch die deutsche Entwicklungshilfepolitik aus, sondern wir adoptieren ein Land. Also wir suchen uns ein schwarzafrikanisches Land aus, also nicht zu großes aus der Perspektive von Österreich und wir machen gemeinsame Kabinettssitzungen mit diesem Land. Jetzt nicht als Kolonialherren, ja, sondern als hilfeleistende Organisation, die sagt, so, wo sind eure Probleme, was braucht ihr? Was braucht ihr? Ingenieure, die was machen? Wie sieht euer Entwicklungsplan aus? Ja, wie können wir an, das beginnt dabei an Verfassungsarbeit und das sind Ingenieurskünste und das sind Mediziner, das ist der Aufbau von Krankenhäusern und so weiter. Nur ein Land. Und dann zu gucken, wie das sozusagen allmählich, ja, das zur Chefsache mache, wie ein zusätzliches Bundesland, aber ohne die Kompetenz letztlich entscheiden zu dürfen. Also ich will jetzt nicht die Regierung entmündigen, ich will es zur Verfügung stellen, als Hilfe, als Coaching zur Verfügung stellen. Und wenn das in einem Land halbwegs funktioniert, werden die anderen Länder auf dieses Land blicken. Und wenn die 15 Länder in Europa, die sich das leisten können, das mal mit 15 schwarzafrikanischen Ländern machen würden, dann entsteht auch ein gewisser Domino-Effekt. Dann würde auch entstehen, dass man sieht, hey, das geht ja doch irgendwie ganz gut, im Vergleich jedenfalls zu jetzt. So müsste man Außenpolitik machen, so müsste man Entwicklungshilfepolitik machen. Ich kenne niemanden, der das tun will.
Vor den Glückstagen diese Woche in Tirol. Richard David Precht, Philosoph und Bestsellerautor über Glücksfaktoren und das gute Leben. Jetzt auf Ö3.
Kommen wir zur nächsten Woche. Da sind Sie bei den Glückstagen in Kufstein und referieren zu dem Thema, warum wir anders handeln, als wir denken. Mhm. Warum tun wir das?
Damit wir halbwegs glücklich sein können, hat unser Gehirn von der Werkseinstellung eine ganze Reihe von Tricks parat, wie wir es schaffen, uns für bessere Menschen zu halten, als wir eigentlich sind. Zum Beispiel, wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie sind kein besonders guter Mensch, dann werden Sie sich als erstes fragen, was ist denn der Precht für jemand? Hält der sich etwa für einen besseren? Mhm. Das ist der erste Reflex. Der erste Reflex ist, dass Sie versuchen, die Kritik so einzuordnen, dass Sie mich unter sich stellen, dann müssen Sie das Urteil von mir nicht mehr annehmen. Oder Sie sagen sich, okay, Sie sind vielleicht jetzt nicht ein wahnsinnig guter Mensch, aber Sie kennen in Ihrem Umfeld so viele Menschen, die schlechter sind als Sie oder die Sie schlechter bewerten würden, dass Sie so schlecht ja wiederum gar nicht abschneiden. Das sind so zwei solche Möglichkeiten. Da gibt es auch eine ganze Reihe mehr, ne? Verdrängen. Wenn ich jetzt frage, was haben Sie denn konkret für Flüchtlinge im letzten Monat getan? Ja, dann werden Sie sich denken, unverschämte Frage und so, der hat ja auch nichts gemacht und so. Und dann werden Sie irgendwann nicht mehr drüber nachdenken und werden sagen, naja, was hätte ich denn jetzt auch tun sollen?
Vielleicht
und
so habe weiter. Ich etwas getan.
Ja, vielleicht haben Sie auch. Genau. Ja. Naja, aber jedenfalls, also Sie können das auf diese Art und Weise, können Sie das relativ schnell entübeln. Und dann kommen Sie am Ende gut wieder raus. Ich hatte vorhin schon mal das Beispiel gesagt, wenn ich irgendwas schreibe, dann gibt es Leute, die sagen, ach, der hat ja so viel Geld verdient, der hat ja leicht reden, der muss sich ja jetzt keine Sorgen um den sozialen Abstieg machen und so. So, und dann müssen Sie sich das, was ich geschrieben habe, nicht mehr ernst nehmen, weil der hat ja leicht reden. Das ist sozusagen so eine klassische Methode, wie man das machen kann. Oder was Sie in Talkshows häufig haben, Sie kriegen einen Vorwurf gemacht, an dem vielleicht was dran ist, und als erstes gehen Sie dann hin und machen dem anderen für etwas anderes einen Vorwurf. So, ein Vorwurf und noch ein Vorwurf und dann sind wir wieder quitt. Und das sind so diese typischen Verhaltensweisen, die wir machen. Die Sozialpsychologie hat sehr genau beschrieben, dass ja diesen Zustand, die Bösen zu sein oder die Üblen oder die Schlechten oder die Versager, den halten wir nicht gut aus. Und wenn unser Selbstbild und das Bild, was andere Leute von uns haben, wenn das nicht zusammentrifft, dann nennt man das eine kognitive Dissonanz. Und Menschen ertragen den Zustand einer kognitiven Dissonanz nicht gut. Und deswegen stellen Sie mit Hilfe all der gerade genannten Tricks, ja, die konsistente Selbstwahrnehmung relativ schnell wieder her.
Aber Sie haben eben auch gesagt, und das habe ich sehr interessant gefunden, dass unser altruistisches Handeln ja jetzt eben nicht nur für den Dienste des anderen dienen soll, sondern dass es da auch sehr viel um Anerkennung geht und um das, was unser Umfeld von uns denkt.
Ja. Die Philosophen haben, vor allen Dingen hier die klassisch-griechischen Philosophen, die ich im Buch behandelt habe, die haben die Selbststeuerung der Moral enorm überschätzt. Also dahinter steht diese Vorstellung, man könne bestimmte Werte haben. Das glauben wahrscheinlich auch viele Hörer, die hier zuhören. Ja, ich habe doch den Wert. Also ich habe den Wert, anständig zu sein. Ich habe den Wert der Gerechtigkeit. Ich finde Loyalität richtig. Ich finde Barmherzigkeit gut und so. Und man glaubt, man hat diese Werte, so quasi im Einkaufswagen. Mhm. Aber man hat diese Werte nicht, sondern man handelt mal mehr oder weniger gerecht, mal mehr oder weniger gut, mal mehr oder weniger barmherzig. Denn diese gleichen Menschen, die sagen, ja, ich bin eigentlich ein barmherziger Mensch, geben nicht jedem Obdachlosen etwas. So, und dann würden sie sagen, ja, wenn ich jedem etwas gebe, das wäre ja auch idiotisch. Aha, also gibt es noch einen anderen Maßstab, als barmherzig zu sein, zum Beispiel nicht idiotisch sein zu wollen. Menschen sind im Zweifel zwar lieber die Bösen als die Dummen. Und wir wissen, dass all die Werte, die wir als Kinder gelernt haben, die wir in der Kirche lernen, die wir in der Schule lernen, nur bedingt gelten. Versuchen Sie mal einen Monat immer nur die Wahrheit zu sagen. Sie werden sich ungezählte Feinde machen. Wenn Sie Ihrem Chef jeden Tag genau das sagen, was Sie gerade über ihn denken, verlieren Sie Ihren Job. Wir wissen also, die Moral ist ein Herrschaftsgebiet der Ausnahmen über die Regel. Und wir müssen flexible Grundsätze haben, sonst kommen wir nicht durchs Leben.
Aber was bringen Sie deinem Sohn zum Beispiel bei in Sachen Werte, die er verfolgen soll?
Ich bringe ihm genau die Doppelzüngigkeit bei. Also ich sage ihm, was ja auch völlig richtig ist, du sollst nicht lügen, außer es ist unbedingt nötig, und überleg dir gut, ob es nötig ist. Also gewöhn dir nicht an, wegen jedem Scheiß zu lügen.
Und aber schon diene der Allgemeinheit oder sei gut zu anderem,
ja.
Hilfe als wichtigen Wert. Das ja, zum Beispiel. Ja,
wobei man über die Kindererziehung eines sagen muss. Es ist ziemlich egal, was man seinen Kindern erzählt. Wichtiger ist, was man ihnen vorlebt. Also die Kinder werden automatisch all das Gute und Böse übernehmen, was Eltern ihnen vorleben. Und zwar egal, was sie sagen. Und dann kommen wir in die Situation, dass Eltern, die selber lügen, ihren Kindern nicht erzählen können, du sollst nicht lügen. Und es gibt vermutlich keine Eltern, die nicht lügen. Und ja auch schon mal mit kleinen, frommen Lügen. Das fängt ja schon damit an, dass der Weihnachtsmann erfunden wird. Also die Kinder wachsen ja in ein Klima, in dem Lügen ein ganz normales Repertoire-Element ist, auf. Der berühmte Pädagoge Neil, der die Summerhill-Schule geleitet hat in England und der sehr berühmt wurde als Vater der antiautoritären Erziehung, der schreibt in seinem Buch über Summerhill, am Ende beantwortet er die Fragen von Lesern. Und da sagt eine Mutter, Hilfe, Hilfe, mein Kind lügt. Ja, wie kann das sein? Und er sagt, wahrscheinlich ahmt es seine Eltern nach.
In seinem neuen Buch Erkenne die Welt schreibt Richard David Precht über große Philosophen und was wir von ihnen lernen können. Heute erzählt er davon im Gespräch mit Claudia Stöckel.
Ein Frühstück mit Eierspeis und weichem Ei hier auf dem Tisch. Endlich essen Sie. Herr Precht, bleiben Sie deshalb so schlank, weil Sie so wenig essen?
Ich habe in den letzten 4 Jahren 10 Kilo zugenommen. Also so schlank bin ich auch nicht.
Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Sie haben vorhin ganz interessant gesagt, dass Sie die Glückssuche heutzutage in unserer Gesellschaft absolut übersteigert halten. Aber wenn Sie zum Beispiel Ihr Leben betrachten, Sie, nehme ich an, streben doch auch danach, glücklich zu sein. Oder haben Sie da ein ganz anderes Ziel?
Ja, also das Wort Glück ist ein unglückliches Wort, weil im Deutschen wir die Bedeutung von happy und die Bedeutung von lucky in ein einziges Wort machen. Und das Wort Glück wirkt immer ein bisschen albern. Wenn wir Glück übersetzen würden mit dem, was die alten Griechen Eudaimonia genannt haben, also ein erfülltes Leben, dann würde ich sagen, danach strebe ich. Das Wort Glück ist so ein bisschen dösig. Ja. Das klingt sehr egozentrisch. Ein erfülltes Leben, da kann ich mir sagen, ja, mein erfülltes Leben besteht darin, dass ich was für mich tue, dass ich was für andere tue und dergleichen mehr. Glück ist ja auch ein Zustand, der nicht anhält. Ein erfülltes Leben ist eine Bilanz. Ein erfülltes Leben ist nicht in jeder Sekunde erfüllt. Aber es ist unterm Strich erfüllt. Und bei Glück denken wir immer, wir müssen immer mit dem Lächeln beschwingt und vollgepumpt mit Dopamin und Serotonin durch die Welt laufen. Also man denkt sich, Glück wäre die Versammlung von 1000 glücklichen Momenten hintereinander. Das würde ihre Psyche und ihr Gehirn gar nicht überleben.
Sind Sie glücklich?
Also ich führe ein erfülltes Leben und ich bin sehr dankbar für das Leben, das ich führe. Und ich habe häufig in meinem Leben Glücksmomente.
Aber wenn jemand zum Beispiel sein Glück darin findet, einen Marathon zu laufen, ist das ja eigentlich per se nicht kritisierenswert, weil Nein. Sie vorhin gesagt haben, es ist eigentlich eine ganz verrückte Entwicklung mittlerweile, dass in der Idealfigur oder im Sport um Glück gesucht wird.
Ja, ich habe überhaupt nichts dagegen. Also die einen schreiben philosophische Bücher, die anderen laufen Marathons, je nachdem, was ihnen glücklich macht. Die dritten helfen in der Flüchtlingshilfe. Das ist im Prinzip in Ordnung. Was mich stört ist, der Körperkult hat insgesamt in der Gesellschaft ein merkwürdiges Ausmaß angenommen. In meinem Buch habe ich viel über die Glückssuche der Griechen geschrieben, über das erfüllte Leben. Mhm. Und das erfüllte Leben stellte sich den allermeisten griechischen Philosophen, für die es alle das gleiche Ziel gab, darin hin, seinen Geist zu perfektionieren. Und nun hatten die Griechen den Körper durchaus auf der Rechnung, weil sie der Überzeugung waren, für einen gesunden Geist ist das ganz gut, wenn man in einem halbwegs fitten Körper lebt. Das heißt also, die Kultivierung des Körpers war ein Mittel zur Pflege der Seele. Und es ging um die seelisch-geistige Optimierung. Heute ist es genau umgekehrt. Heute ist das Ziel die Kultivierung des Körpers und nicht die Kultivierung der Seele. Aber wir machen ab und zu ein paar Meditationsübungen, weil wir wissen, dass das gut für unseren Körper ist, dass wir dann weniger Falten haben, dass wir dann so in uns ruhen, dann können wir körperlich größere Leistungen erbringen. Also wir haben das Verhältnis rumgedreht. Und das halte ich nicht für eine besonders gute Idee.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch Erkenne die Welt eine Definition zur Philosophie. Und da geht es darum, dass Sie sagen, also wenn man den Geist schärft, dann lebt man auch bewusster. Lebt man dann auch glücklicher?
Das ist schwer zu sagen, weil die allermeisten Philosophen ja keine wahnsinnig glücklichen Menschen waren.
Eben.
Die Beschäftigung mit Philosophie wird Menschen mit einem hohen Glücksvermögen vielleicht noch ein klein bisschen glücklicher machen, aber Leute mit einer tiefen Melancholie noch verzweifelter. Also das ist ein Abenteuer, von dem man nicht weiß, wie es ausgeht. Ich würde durch die Lektüre meiner Bücher niemandem Glück versprechen.
Sie waren ja in Wien eben für einen sogenannten Leuchtpunkte-Talk. Das ist eine Gesprächsreihe über Gedanken und Ideen für eine lebenswertere Welt. Wenn wir da jetzt noch einen Gedanken so auf den Frühstückstisch werfen, was wäre denn ein wichtiger Gedanke für eine lebenswertere Welt?
Ich hatte ja ein bisschen skizziert, dass im Zeitalter der Digitalisierung unsere Gesellschaft sich nicht ein bisschen ändert, sondern vollständig ändert. Also wir erleben den allmählichen Ausstieg aus der Arbeitsgesellschaft, wie wir sie kannten. Das können die Leute sich im Augenblick nicht vorstellen. Ja, also die Arbeitslosenzahlen sind vergleichsweise gering. Und dann denkt man sich, naja, wieso? Spür doch gar nichts. Ne? Also wir haben jetzt alle Smartphones und Laptops und so weiter. Alles ist digitalisiert. Passiert doch gar nichts. Von wegen. Da wird ganz, ganz viel passieren. Und für eine lebenswerte Gesellschaft wäre zum Beispiel wichtig, dass das, was wir an sozialen Standards haben, unter völlig veränderten Bedingungen, die durch die Digitalisierung kommen, neu erhalten bleiben. Das wäre zum Beispiel wichtig. Also es geht jetzt nicht darum um Glücksoptimierung, sondern es geht darum, dass wir nicht zu viel verlieren. Gewerkschaften werden keine Rolle mehr spielen, wenn jeder auf Plattformen seine Arbeitskraft auktioniert. Mhm. Wenn nur noch sehr wenige Menschen angestellt arbeiten werden. Was machen wir mit Millionen unzufriedener Leute, die sich als überflüssig in der Gesellschaft fühlen müssen? Wie werten wir die auf? Wie schaffen wir für die Betätigungsfelder, in denen sie Selbstwirksamkeitserfahrungen machen können? Das sind ganz, ganz spannende Herausforderungen und darum muss man sich jetzt kümmern, um sich zu beschäftigen. Aber die Politiker warten ab und haben noch die leise Hoffnung, es könnte ja sein, dass es gar nicht Millionen Arbeitslose gibt, sondern dass wir ganz viele Millionen neue Arbeitsplätze alle schaffen. Also sie bewegen sich in dieser Fiktionswelt und halten anderes vielleicht für Miesmacherei oder für Melancholie, nur um sich dieser Situation nicht stellen zu müssen. Also das wird ja noch nicht mal als Plan B entwickelt für den Fall, dass es kommt. Sondern alle werden alle Kölner in dieser Situation und sagen, es hätten wir immer Jodjange, ja, das passiert schon nicht und das wird schon nicht so schlimm werden und so. Ich meine, in Davos war die Rede von 7 Millionen Arbeitslosen in den nächsten 10 Jahren. Ich habe gerade eine Studie gelesen, die von 15 bis 20 Millionen Arbeitsplätzen im deutschsprachigen Raum, die verloren gehen, in den nächsten 15 Jahren spricht. Das sind keine Idioten, die diese Studien machen. Tatsächlich haben wir keine Glaskugeln und können nicht die exakte Zahl voraussehen. Aber wir können einen absoluten Strukturwandel der Arbeitswelt voraussehen. Auf den sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Wenn die Leute nicht mehr angestellt arbeiten, haben die Gewerkschaften keinen Einfluss mehr. Mhm. Wie werden die Leute abgesichert, die gegeneinander ja in Foren und Plattformen ihre Arbeitskraft auktionieren? Was machen wir mit all den Leuten, die in der Fertigung gearbeitet haben, die in Zukunft durch den 3D-Drucker ersetzt werden? Mhm. Das sind ja Millionen Arbeitsplätze, die verloren gehen. Was machen wir mit dem Ende der deutschen Automobilindustrie? In Österreich sehr wichtig, wegen der Automobilzulieferindustrie. Mhm. Die Autos der Zukunft kauft kein Mensch mehr. Die Autos der Zukunft fahren autonom in den Städten, sehen so ein bisschen aus wie ein Fiat 500, den kaufen sie aber nicht mehr, sondern den nehmen sie quasi als Taxi oder als Kutsche in Anspruch. Dann brauchen sie nur noch die Autos, die gerade rumfahren. Das heißt, es gibt keine parkenden Autos mehr. Sie brauchen nur noch ein Achtel der Autos, die jetzt benötigt werden. Damit würde die Automobilindustrie, wie wir sie kannten, zusammenbrechen, einschließlich der Zulieferindustrie. Das Auto ist jetzt schon kaum noch ein Statussymbol, es wird gar keins mehr sein. Da gibt's immer noch Leute, die sagen, ach, Herr Precht, das kommt doch alles nicht. Da gibt's doch so juristische Fragen. Das Auto muss ja programmiert werden. Auf der einen Seite eine alte Frau und auf der anderen Seite 2 Kinder und dann weiß das Auto nicht, wie es ausweichen soll. Versicherungstechnische Frage, ja. Aber es gibt keine einzige Innovation, die in der Geschichte der Menschheit nicht gekommen wäre, nur weil Versicherungen damit noch ein gewisses unübersichtliches Problem haben. In 15 Jahren wird in Innenstadt von Wien, und da gehe ich mit Ihnen eine Wette ein, kein einziger Mensch mehr mit seinem Auto ganz regulär selbstfahrend durchfahren können. Der wird als Gefahrenrisiko eingeschätzt. Das wird alles aus den Städten verschwinden in relativ kurzer Zeit. Überlegen Sie sich mal, was das für Transformationen sind, im Guten wie im Bösen. Also im Bösen Zusammenbruch der Automobilindustrie, 2 Millionen Arbeitsplätze, die da verloren gehen im deutschsprachigen Raum. Im Guten, wie sehen Städte aus, wenn da keine Autos mehr parken? Das bedeutet das für Kinder, wenn man nicht mehr vom Auto überfahren werden kann. Autos, die keine Geräusche mehr machen, Autos, die automatisch ausweichen, die nur 40 fahren, keine Staus mehr und so weiter. Also wir kommen in eine völlig neue Welt. Haben Sie das Gefühl, dass das ein Thema ist, was Parteien auf ihre Fahnen schreiben, womit die sich beschäftigen? Damit müssen wir uns aber beschäftigen. Ja. Wir werden im Augenblick von unseren Parteien insofern um die Zukunft betrogen, als dass die Themen der Zukunft nicht thematisiert werden.
Der Frühstück bei mir Fragebogen. Ich bin.
Ich bin der Ich Bin.
Luxus ist für mich.
Für meine präparierten Vögel eine Vitrine zu bauen.
Wie viele haben Sie zu Hause?
25.
Älter werden bedeutet?
In meinem Fall hat es den großen Vorteil, dass ich einen Beruf habe, wo man davon ausgeht, dass man im Alter besser wird und nicht schlechter.
Aber hadern Sie? Hatten Sie sowas wie eine Midlife-Crisis?
Ach, wir haben ja heute keine Midlife-Crisis mehr. Also diese allgemeine Krise des Alterns, die kommt ja wellenmäßig dein ganzes Leben lang.
Erotisch, finde ich.
Erotik ist keine Frage allein von äußerlichen Attributen, sondern das ist die Frage einer Haltung, die aus einem Menschen spricht.
Meine beste Entscheidung war,
unfreiwilligermaßen nicht zum Weiterbildungsdienst der Post gegangen zu sein, sondern immer bei meinen Interessen geblieben zu sein. Und die allerbeste Entscheidung war sicherlich, dass es meinen Sohn gibt.
Herzklopfen hatte ich zuletzt als...
Herzklopfen habe ich fast jeden Tag, wenn ich meine Lebensgefährtin sehe.
Und wie lange sind Sie schon mit ihr zusammen?
Schon ein paar Jahre.
Und trotzdem noch immer Herzklopfen, weil ja. Sie so... schön,
weil spannend. Sie so herzklopfend erregend ist, ja.
Meine letzte Liebeserklärung machte ich als...
vor wenigen Tagen.
Und Sie machen das mündlich, schriftlich?
Also ich schreibe keine Liebesbriefe, wenn Sie das meinen. Ich mache es lieber mündlich.
Dieses Buch hat mich geprägt.
Von Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Darüber habe ich 2 Seminararbeiten geschrieben, meine Magisterarbeit und meine Dissertation. Das ist so eine Art persönlicher Bibel für mich geworden. Und es gibt kein Buch, von dem ich so viele Sätze so auswendig kann, dass ich mich schon kaum mehr daran erinnern kann, dass sie ja gar nicht von mir sind, sondern von Musil.
Und warum würden Sie das empfehlen, wenn sich jemand über diese Lektüre traut?
Weil es das weltklügste Buch ist deutscher Sprache, das je geschrieben wurde.
Mein Lebenstraum lautet...
Ich habe mir alle meine Träume in meinem Leben erfüllt.
Ja, was war der größte?
Naja, es ist der Traum natürlich, in einer glücklichen Beziehung zu sein. Es ist ein wunderbares Verhältnis zu meinem Sohn zu haben und einen Beruf zu machen, der mir die Möglichkeiten gibt, das zu tun, was ich gerne mache.
Mein Leitsatz im Leben ist...
Es gibt 2 wichtige Robert Musil-Leitsätze. Der eine heißt, Gott meint die Welt keineswegs wörtlich. Und der zweite lautet, wir irren vorwärts.
Meine letzten Worte sollen sein...
Es gibt ein Lied von Reinhard May, da kommen letzte Worte vor, die heißen, hier liegt einer, der nicht gerne, aber der zufrieden ging.
Sie hören einen Podcast von Hitradio Ö3.